Einige von euch kenne ich ja schon von den Bibeltagen hier aus Hannover. Die anderen werde ich noch kennenlernen. Also damit ist auch schon gesagt, wo ich herkomme. Ich bin Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde in Hannover und ansonsten auch ziemlich viel unterwegs zu Vorträgen, meistens begleitet von meiner Frau. Das ist auch schön, dass man dann die Reisen nicht so alleine machen muss und zwischendurch dann ja auch viel Zeit zum Klönen hat und so. Und ja, es freut mich, dass einige von euch gesagt haben, Mensch, wenn er schon hier ist, um diese Abende zu machen, dann können wir ja auch noch einen Jugendabend bzw. einen Jugendspätnachmittag, müsste man ja sagen, ansetzen und diese Zeit miteinander noch nutzen. Finde ich prima. Ja, dann haben wir gesagt, worüber wollen wir reden? Ich habe gesagt, gebt mir mal ein Thema. Und dann haben die Mitarbeiter gesagt, ja, wäre mal ein gutes Thema, Jesus, Tradition oder Retter. Da habe ich gesagt, okay, ist spannend eigentlich. Was würdet ihr verstehen unter Tradition? Also was würdet ihr sagen, ist eine Tradition? Also wenn wir fragen wollen, Jesus, Tradition oder Retter, was versteht ihr unter einer Tradition? Welche Tradition kennt ihr? Also es gibt zum Beispiel viele Weihnachtstraditionen, ne? Also dass man, was weiß ich, einen Tannenbaum aufstellt und alle möglichen Lieder singt. Aber es gibt Traditionen, wenn man Einweihung feiert, wenn man ein Haus neu einweiht, dass man dann entsprechend, wenn der Dachstuhl fertig ist, eine große Fete macht. Oder ich weiß nicht, ob das hier auch so üblich ist, dann werden dann irgendwelche Girlanden oben auf den Dachstuhl draufgesetzt, wenn dafür sowas gibt, ein Richtfest, sagt man da. So, es gibt Traditionen, was weiß ich, in Familien, zu Geburtstagen. Einige kriegen dann ein Ständchen morgens, wenn sie aufwachen. Oder bei einem anderen ist Tradition, dass immer eine Schwarzwälder Kirschtorte geben muss. Oder wie auch immer. Es gibt ja die unterschiedlichsten Traditionen. Also Traditionen sind Sachen, die macht man eben so, die haben sich im Grunde genommen eingespielt, das sind gute Gebräuche, das, in manchen Familien wird das über Jahrzehnte gemacht, manche Traditionen sind Jahrhunderte alt und bei Traditionen ist es meistens so, wenn man jemanden fragt, hey, warum macht ihr das eigentlich, wo habt ihr diese Tradition her, warum macht ihr das, dann kriegt man oft zur Antwort, ja, das haben wir immer so gemacht. Ist ja erstmal auch kein Grund unbedingt, das kann ja gut sein, das kann ja gut sein, dass es immer so gemacht wurde, es kann schlecht sein, dass es immer so gemacht wurde, aber das, so wird dann oft gesagt, ja, Tradition, okay, das haben wir immer schon so gemacht, und deswegen machen wir das eben so. Wir denken da nicht viel drüber nach, wir machen es eben so. Traditionen haben schon was, also wenn wir mal anschreiben, ich finde es mal ganz gut, ein bisschen was, woran man sich festhalten kann. Also mit den Stiften darf man hier draufschreiben, ja, okay. Also, das war das Thema, das die mir gegeben haben. Jesus, könnt ihr das lesen? Ihr seid zumindest so höflich, jetzt überhaupt nicht. Jesus, Tradition oder Retter? Fragezeichen. Okay, hier kann man einigermaßen, ne? Mit ein bisschen Anstrengung im Fernglas kriegt man das hin. Gut, so, Tradition kann auch was Gutes haben, ne? Tradition ist ja für sich genommen erstmal weder was Gutes noch was Schlechtes, es kommt ganz auf die Tradition an. Wenn es eine gute Tradition ist, kann man, das gibt eine gewisse Stabilität, einen Wiedererkennungswert und es ist schön, wenn bestimmte Sachen immer so laufen, da kann man sich drauf verlassen, das läuft so, das hat sich bewährt und in vielen Zusammenhängen ist es auch so, dass es eigentlich schön ist. Das kommt immer wieder, das gibt dem Ganzen ein Gesicht, eine gewisse Identität, würden wir sagen. Also das erkennt man wieder und da fühlt man sich zu Hause. Und gerade so bestimmte Familientraditionen sind ja eigentlich sehr schön. Da freuen sich dann schon alle drauf und machen das dann so. Okay, in dem Augenblick, wo Traditionen etwas Schwieriges transportieren, wird es natürlich kritisch, wenn alle das nur machen, weil sie es immer so gemacht haben. Und jetzt bezogen auf den Glauben, auf unser Christsein, können Traditionen ja auch eine gewisse Gefahr darstellen, nämlich, dass jemand bestimmte Sachen mitmacht aus Tradition Einfach so, weil er da reingeboren ist, weil er das gar nicht anders kennt. Die haben ihn schon mit in den Kindergottesdienst gebracht und dann irgendwie macht man das eben so, weil es immer so gemacht wurde, ohne sich groß darüber Rechenschaft abzulegen. Warum mache ich das eigentlich? Was sind die Gründe? Ist das richtig, dass ich das mache oder ist das nicht richtig? Da können Traditionen eine gewisse Gefahr sein, dass man Dinge einfach macht, weil man sie immer gemacht hat, ohne sie wirklich aus Überzeugung zu tun. Also dass man sozusagen die Form hat und immer schön brav auf seinem Stuhl sitzt und alles mitmacht und nicht aufmuckt und nach außen hin so eben ganz normal dazugehört, wie sie eben so alle dazugehören. Aber dass man in seinem Herzen sein persönliches Verhältnis, zum Beispiel das wichtigste Verhältnis, was unser Leben überhaupt betrifft, nämlich zu Jesus, nicht geklärt hat. Also dass man bestimmte Dinge tut, dass man bestimmte Formen mitmacht. Freitagabend 19 Uhr ist eben Jugendstunde, ist man in der Jugendstunde. Sonntag ist, dann habt ihr hier eure Gemeinschaftsstunde. 19:30 Sonntagabend, 19:30 Uhr Gemeinschaftsstunde, sind wir immer in der Gemeinschaftsstunde. Man kennt das gar nicht anders. Irgendwann muckt man mal vielleicht ein bisschen auf, aber irgendwann wird man dann so müde, dass man auch keine Lust mehr zum Aufmucken hat. Und man macht das eben so. Und man denkt dann auch für sich, okay, ich bin doch dabei, ich mache alles und ich bin ja auch so eigentlich so ein ganz, ganz ordentlicher Typ, so, ne? So ein ganz, ganz braver Bürger und mache so mein Ding und boah, ist eigentlich alles in Ordnung. Und die Gefahr ist ganz groß, dass man einfach, weil man eine bestimmte Form mitmacht, voraussetzt, dass man den Inhalt ja auch hat. Einfach, weil man immer dabei ist, weil man nicht groß aufmuckt, weil man das so macht, wie das eben seit ewigen Jahren immer schon so gemacht wurde. Und trotzdem hat man sein persönliches Verhältnis zu Jesus nicht geklärt. Man hat die Form, aber nicht den Inhalt. Das ist, als wenn jemand mit einem Geigenkasten ständig durch die Gegend läuft, aber nie richtig Geige spielt. Er hat die Form, er hat das Instrument da vielleicht sogar drin, aber er macht es nie auf und spielt nicht. Und alle denken, boah, das ist ein Geigenspieler. Er läuft ja mit der Geige rum. Er sieht ja aus wie ein Geigenspieler. Oder manche Leute sich große Fußballschuhe kaufen und die dann auch alles schön zeigen und so weiter, aber nie wirklich antreten auf dem Platz. Also man hat das Äußere, man hat die Form, aber man hat nicht wirklich den Inhalt. Und schon im Alten Testament war das ein Problem. Die Propheten haben gesagt, oder Gott hat durch die Propheten dem Volk gesagt, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das heißt, sie haben die ganze Tradition, sie machen alles mit, es ist so die übliche Liturgie, schnurrt ab, wie sie das so kannten, aber sie sind nicht wirklich mit dem Herzen dabei. Es berührt sie nicht mehr wirklich und sie machen das nicht aus voller Überzeugung und mit Leidenschaft und aus Liebe zu Gott und aus tiefster Überzeugung, sondern sie machen das eben, weil ihre Nachbarn das machen, sie machen das, weil sie das seit Jahrzehnten so gemacht haben. Sie machen das, weil sie nicht schlecht auffallen wollen und ihre Ruhe haben wollen. Und seine Ruhe hat man am ehesten, wenn man einfach alles so mitmacht, ohne aufzufallen. So, das ist, wie gesagt, das ist die Gefahr. Wenn man sich, was den Glauben angeht, einfach auf die Tradition verlässt. Nochmal, Tradition ist nicht nur was Schlechtes, Tradition kann auch was sehr Gutes sein, weil es eine gewisse Stabilität gibt, weil es eine gewisse Orientierung gibt, einen gewissen Halt. Aber wenn Tradition nur Tradition ist, ist es wie ein Luftballon. Und wenn man mal in den Luftballon reinsticht, bleibt, wie wir alle wissen, nicht mehr viel übrig, eigentlich gar nichts. Und deswegen ist die entscheidende Frage für unser Leben als Christ, und deswegen sind wir ja hier. Wie steht es eigentlich um mein persönliches Verhältnis mit Jesus? Wovon ist das geprägt? Ist das davon geprägt, dass es eben eine Tradition ist oder dass eben ein paar Leute, die ich kenne, das machen und ich es deswegen auch mitmache? Oder ist das echt? Ist da wirklich eine persönliche Lebensverbindung? Ist das meinerseits auch eine Entscheidung, dass ich dann Schritt getan habe und dazu stehe ich auch. Und das prägt wirklich mein Leben. Oder ist es nur, Freitagabend ist eben sonst nicht viel los und in die Disco kann ich auch hinterher noch gehen und ich treffe da ein paar nette Leute und das ist immer ganz nett. Also mache ich es mal. Das ist die Frage. Und in der Bibel
gibt es ganz viele Beispiele von Leuten, und im Neuen Testament nochmal ist das vieles nochmal auch sehr persönlich zugespitzt, wie ihr persönliches Verhältnis zu Jesus kehren mussten. Und deswegen habe ich überlegt, wie gehen wir an dieses Thema am besten ran? Jesus-Tradition oder Retter? Da kann man sich jetzt ja viele Gedanken drüber machen. Ich habe gedacht, am besten ist es, wir gucken uns mal eine konkrete Situation an, eine Person auch, die genau so ihr persönliches Verhältnis zu Jesus klären musste. Wir erfahren gar nicht so viel über diese Person, aber das, was wir erfahren, finde ich, das hat es schon ziemlich in sich. Schlag bitte mal auf, Markus 2. Markus 2. Und wir sind ja hier in einem überschaubaren Rahmen. Ihr könnt gerne jederzeit dazwischen grätschen und nachfragen, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, oder einen Kommentar dazu geben. Also das können wir in dieser Runde, denke ich, hinkriegen. Okay. Der Mensch, um den es hier geht, heißt Levi. Und es ist noch ihr müsst euch das so vorstellen, Markus 2, das ist noch die Anfangsphase von Jesu offiziellen Auftreten im Norden, in Galiläa. Jesus war ja in der ersten Zeit, als er öffentlich aufgetreten ist, ganz am Anfang war er schon mal für eine kurze Zeit in Jerusalem. Und dann hat er sozusagen die erste Hauptphase seines Dienstes, wenn ihr euch so die Karte Israels hier vorstellt, in Galiläa, also im Norden verbracht, so um den See Genezareth herum. So, ne? Ihr habt ja in eurer Bibel noch diese Karten, See Genezareth ziemlich im Norden. Und da drumherum war so diese Phase, wo Jesus in Galiläa unterwegs war, wo er unheimlich viele Wunder getan hat, wo er jeden Tag gepredigt hat, wo er seine Jünger berufen hat und dabei eben auch diesen Levi. Wer weiß, wie der Levi sonst noch hieß? Es war damals durchaus üblich, dass Leute zwei verschiedene Namen hatten. Okay, werden wir gleich rauskriegen. Also, ich will das mal vorlesen. Jetzt Markus 2, 13 bis 17. Also, ihr überarbeitet euch auch nicht, sondern so viele Verse. Wer will jetzt mal lesen? Und dann bitte sagen, nach welcher Übersetzung. Merkt ihr, seid sehr erschöpft von der Schule oder von der Arbeit? Super, danke schön. Nach welcher Übersetzung? Ich glaube, das ist Luther 84. Könnte es sein, dass ihr da anschaut? Ja, das ist eine Gino-Bibel. Ich glaube, das ist Luther.
Ich muss erst mal gucken, was hier steht.
Bibel. So, ich gehe mal davon aus, dass es Luther ist. Na, komm schon. Ha, nach der Übersetzung war es Luther. Also, gut, wir hören jetzt Markus 2, Abvers 13 bis 17, bitte.
Und er ging wieder hinaus an den See, und alles Volk kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Hause, da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch, mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern: Ist er mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er zu ihnen: Die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten.
Okay, vielen Dank. Wir wollen uns diesen Menschen mal genauer angucken. Der war also an der Zollstation, aber das, was jemand an der Zollstation ist, kann auch jemand mitten in der Schule passieren oder im Büro oder im Krankenhaus oder beim Mallorca-Urlaub oder im Hörsaal oder an der Werkbank oder im Finanzamt oder wo auch immer. Aber hier war es eben die Zollstation. Ja? Der Name des Zöllners verrät übrigens eine gute Tradition. Levi, also wenn wir uns den Levi mal vorstellen. So, hier ist das der Levi. So zeichnen ist nicht so meine große Stärke. Aber der war auch geprägt von einer bestimmten Tradition, aus der er kam. Allerdings, also sagen wir mal so, das eine, was uns prägt, na, der tut es auch nicht mehr lange, das heißt, er tut es gar nicht mehr. Egal, ich habe ja noch einen blauen. Also, Tradition, ne, das war das eine, was ihn prägte, aber der war seiner Tradition.
Tradition ja, schon ziemlich entkommen. Er war
woran kann man seine Tradition ein Stück weit sehen oder vermuten? Aus was für einer Art von Familie der möglicherweise kam? Der Knabe hieß Levi. Gut, nun heute, einer unserer Mitarbeiter hat seinen Sohn auch Levi genannt. Die Namensgebung muss noch nicht... ich bin jetzt neulich zum ersten Mal Opa geworden. Meine Tochter und mein Schwiegersohn haben ihre Tochter Emilia genannt. Da haben wir auch lange überlegt, wo kommt der Name, woher? Das ist natürlich ein wunderschöner italienischer Name. Und das war so ein Patriziergeschlecht, aus dem der kam. Hat auch keine tiefere Bedeutung. Aber gerade damals in Israel, als die Leute Namen gegeben haben, da hatte das schon meistens noch eine stärkere Bedeutung. Die haben das größtenteils wichtiger genommen. Und jetzt überlegt mal, Levi, wo kam das her, der Name? Wer war Levi? Alten Testament. Levi, das kam von den Leviten, als das Volk Israel, ja, ne, ist doch interessant, als das Volk Israel, den Gottesdienst von Gott gekriegt hat und gesagt, wie sie das feiern sollten und so weiter. Da waren ja die Priester und die Leviten hatten die Aufgabe, als es dann den Tempel gab, beim Tempeldienst mitzuhelfen. Und was weiß ich, die gehörten zum Chor, die haben die Opfer teilweise vorbereitet und so weiter. So, und die haben auch teilweise Bibeltexte vorgelesen, deswegen sagen wir heute noch, man muss den mal die Leviten lesen. Dann kommen auch die Leviten. Gut, also, es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieser Levi aus einer Familie kam, die ziemlich traditionell war. Die ihre Tradition hat. Aber Levi hatte sich inzwischen doch ziemlich weit von dieser Tradition entfernt. Und das sah man an dem Beruf, den der Knabe ausübte. Und es gibt ja heute immer mal so Untersuchungen, welche sind die beliebtesten Berufe und welche sind die unbeliebtesten Berufe. Also die unbeliebtesten Berufe sind sicherlich die mit dem schlechtesten Ruf, Politiker zum Beispiel. Beliebte Berufe sind, was weiß ich, die einen guten Ruf haben, Krankenschwester oder Arzt. Unbeliebte Berufe sind Versicherungsmakler. Der Levi hatte einen Beruf, der sicherlich auf der Skala der unbeliebten Berufe ziemlich weit oben gestanden hätte, nämlich der war Zöllner. Und ihr müsst wissen, er hatte einen jüdischen Hintergrund, aber er war Zöllner und Zöllner, das heißt, er war ein Kollaborateur. Das heißt, er arbeitete mit der Besatzungsmacht zusammen. Das hat es ja nach dem Krieg auch mal wieder gegeben, also nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Hier, dieser Teil Deutschlands war besetzt von den Russen und es gab immer wieder Kollaborateure, das heißt Leute aus der Bevölkerung, die versucht haben, sich eine bessere Situation zu verschaffen, dadurch, dass sie mit den Besatzern zusammengearbeitet haben. Und so in etwa wurden die Zöllner angesehen. Das waren Leute, die arbeiten, die waren ja von den Römern fremdbesetzt, Israel zu der Zeit, und die kooperierten, die arbeiteten zusammen mit den Besatzern und wurden dadurch selber reich. Also man konnte von den Römern eine Lizenz erwerben, um an den Zollstationen Geld einzutreiben. Und das heißt, sie haben im Auftrag der Römer ihren eigenen Landsleuten und auch den Durchreisenden das Geld aus der Tasche gezogen und sich dabei auch selber bereichert, weil sie eine Menge von dem, was sie an Zoll einnahmen, auch für sich selbst behalten konnten. So, und ihr könnt euch vorstellen, diese Kollaborateure hatten auch teilweise zu Recht einen ziemlich miesen Ruf. Weil allen klar war, das waren teilweise Halsabschneider, die haben sich bereichert und sie haben mit den bösen Römern zusammengearbeitet. Und das war eines so schlimm wie das andere. Und deswegen waren die im Volk ziemlich schief angesehen, aber die haben das dann größtenteils so hingenommen, weil sie gesagt haben, okay, wir verdienen gut daran, wir können uns ordentlich was leisten. Wenn wir ein bisschen schief angesehen werden und die Leute uns für blöd halten, das nehmen wir hin, dafür sind wir gut bezahlt. So, das war so einer war im Grunde genommen der Levi. Er kam wahrscheinlich aus einer guten Tradition, aber er war total unbeliebt. Und nun muss man noch was sagen, die Zollstation, die er hatte, also hier im Norden an der Westseite des Sees Genezareth, die war ein Filetstück, weil es eine Verkehrsroute gab, die dort durchführte, wo ganz viele Leute vorbeikamen. Es war eine Handelsstraße, die dort lang lief. Der See Genezareth war ein Wirtschaftsfaktor, weil die viele Fische da gefangen haben. Und die Zöllner waren teilweise sehr, sehr erfindungsreich, genauso wie unsere Regierung. im Eintreiben von Steuern und Zöllen. Also sie haben alles, wenn Frau Merkel an irgendeiner Stelle uns das Geld abknüpfen kann, dann macht sie es. Und so haben die es damals auch getan. Ja? Das heißt, sie haben denen ganz schön viel aus der Tasche gezogen. Und diese Station in Kapernaum war richtig eine, wir würden sagen, von der Infrastruktur her lag die super. Weil da ganz viel Warenverkehr durchging. Und hier konnte man richtig, richtig, richtig Knete machen. Und niemand würde so eine Stelle freiwillig aufgeben. Also wenn schon unbeliebt, dann wenigstens unbeliebt mit richtig viel Knete. Und dann ist plötzlich alles vorbei. Und das ist das eigentlich Spannende. Von einem Moment auf den anderen mitten an der Zollstation. Und wodurch ist es vorbei? Was ist da passiert? Dass Jesus, Vers 13, ging wieder an den See hinaus und die Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, an der Zollstätte sitzen und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Das ist krass. Der geht einfach mit. Und es ist eigentlich beides überraschend. Es ist einmal überraschend, dass Jesus so einen Typen wie den überhaupt beruft. Dass er den zum Jünger macht, das ist das eine. Und das andere, was genauso Erstaunung ist, dass dieser Levi, dass der einfach mitgeht. Dass er alles dran wird. Und ihr müsst euch vorstellen, das hat ja seine Existenz total unterdrückt. Man fragt sich, warum macht er das? Und das ist im Grunde genommen das erste Wunder, dass bitte? Ach, der ging nicht gut. Ja. Der andere ging gut. Vielen Dank. Der kann also aufgegessen werden. Das erste was wir hier sehen, ist, und das Tolle ist, bei Levi geschieht das alles ohne Vorbehalte. Ohne Vorbehalte mitgehen. Und wenn einer Christ wird, geschieht im Grunde immer das, dass er mit Jesus mitgeht. Dass er sich von Jesus rufen lässt. Dass er sagt, jawohl, Jesus, ich bin bereit, mein Leben an dich zu binden. Bevor das geschieht, muss natürlich einer kapieren, dass Jesus nicht einfach nur Tradition ist, sondern dass Jesus lebendig ist. Also das ist ja unsere Überzeugung als Christen, dass auch wenn wir hier zusammenkommen, wir wissen, Jesus sieht uns, Jesus hört uns. Das ist schon erstaunlich. Also dass wir ja durch die Quellen in der Bibel erfahren, dass er auferstanden ist, dass er real wirklich lebt. Und dass er dann in Gottes für uns noch unsichtbare Welt zurückgegangen ist, an Himmelfahrt. Und dass er gesagt hat, Leute, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt endet. Das heißt, sonst wären wir beten Quatsch. Also wenn wir nicht total überzeugt wären, dass Jesus da ist, dass er real ist, dass weil er eben auferstanden ist, er lebt und uns hören kann, dann wäre ja auch Beten ja so ein bisschen Selbstgespräch oder so. Ne? Das ist das Dramatische. Und immer wenn einer Christ wird, geschieht das, weil Jesus ihn ruft. Dadurch, dass er in der Bibel liest, dadurch, dass er mit einem Christen spricht und der ihm das sagt, dass es Jesus gibt, dadurch, dass er von der Predigt irgendwie angesprochen wird, was auch immer. Oder in einem Lied, durch eine bestimmte Strophe, diese Erkenntnis plötzlich kriegt, aber dass er kapiert, Jesus lebt. Jesus ist nicht nur eine schöne Figur aus meiner Kinderbibel oder eine Tradition, die ich dann eben so hier oder da mitgehört habe. Jesus ist nicht nur irgendwie eine große Figur aus der Geschichte, sondern Jesus ist der lebendige Sohn Gottes, der echt verstanden ist, der lebt. Und er spricht mich an. Und ich merke, ich muss mich jetzt irgendwie dazu verhalten. Es geht ja um das persönliche Verhältnis zu ihm. Und zu ihm. Und das hat auch eine Konsequenz, ob ich darauf antworte oder nicht. Ich kann nicht einfach sagen, naja, das ist wie so eine Idee. Ich verhalte mich eben zu einer Philosophie von irgendeinem, der das vor 300 Jahren geschrieben hat. Sondern es geht ja beim Verhältnis zu Jesus um das Verhältnis zu einer konkreten Person. Das ist das Spannende. Und diese konkrete Person spricht zu mir hier sehr, sehr konkret durch ihr Wort in der Bibel. So, also mit Jesus mitgehen. Und wenn Leute von euch Christen geworden sind, dann hat das bedeutet, dass ihr mit Jesus mitgegangen seid. Dass ihr durch irgendwas angesprochen worden seid von Jesus und ihr begriffen habt. Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Jesus lebt wirklich. Jesus, ich muss mich ihm gegenüber entscheiden. Ich muss mich zu ihm verhalten. Ich kann nicht einfach so tun. Ich kann nicht einfach sagen, boah, ich brauche das mit Jesus ja nicht zu klären, weil meine Oma schon zur Gemeinschaft ging. Sondern weil ihr persönlich euer Verhältnis zu Jesus erklärt habt. So. Dadurch wird einer Christ und durch nichts anderes. Und genau so ist das bei Levi passiert. Der ist mitgegangen. Das ist das erste Wunder. Und ihr müsst wissen, als Jesus ihn dann fragt, ne, hier Levi, was wird? Da lädt Jesus ihn ja nicht einfach nur mal zum Kaffee trinken ein. So nach dem Motto, komm, lass uns einen Orangensaft trinken gehen. sondern er sagt, folge mir nach, das heißt, häng dein Leben an mich. Das heißt, Levi, du wirst jetzt zu mir, zu meiner Mannschaft gehören. Du wirst bereit sein, notfalls dich auch von Leuten anpöbeln zu lassen, weil sie mich für gefährlich oder für blöd halten oder wie auch immer. Du wirst fortan zur Familie der Jünger Jesu gehören. Und du wirst bereit sein, mir persönlich dein Leben anzuvertrauen. Darum ging es. Und das war wahrscheinlich nicht die erste Begegnung zwischen den beiden. Also Jesus ist ja gerade da in Kapernaum heute noch vorbeigekommen. Levi, der saß ja da regelmäßig. Der wird bestimmt ganz viel mitgekriegt haben, was die Leute über Jesus erzählt haben. Zu dem Zeitpunkt war Jesus wahnsinnig prominent. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Massenhaft wurden Leute geheilt zu dem Zeitpunkt. Die Leute sind zu Jesus gekommen, er hat ein Wort gesagt und sie waren gesund. Er hat gepredigt vor Hunderten, vor Tausenden von Leuten. Er war wirklich das Tagesgespräch und das Wochengespräch. Und Levi wird eine Menge mitbekommen haben davon. Und es ist auch gut denkbar, dass Levi und Jesus auch vorher schon mal miteinander gesprochen haben. Jesus kam ja häufiger an dieser Station vorbei. Es ist ja sehr viel mehr geschehen, als das Neue Testament schreibt. Das sagen die Schreiber des Neuen Testaments ja selbst. Also die Welt könnte die Bücher nicht fassen, wenn wir alles schreiben, wenn was passiert wäre. So, und irgendwie muss er dann überzeugt worden sein. Und hier steht ein toller Satz in Lukas, wird das nämlich auch berichtet, in Lukas 5, Vers 28. Und da steht nochmal, und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und wir können uns das eigentlich gar nicht dramatisch genug vorstellen. Einige werden gedacht haben, endlich sind wir ihn los. Diesen fiesen Steuereintreiber, jetzt kann er uns nicht mehr nerven. Einige Geschäftstüchtige werden bestimmt gesagt haben, wie kann der Blödmann diesen Standort aufgeben? Also das Filetstück dort in Kapernaum, diese Station. Eine bessere wird er nicht mehr kriegen. Es hat sich bestimmt schnell ein Nachfolger gefunden, der die Lizenz von den Römern wieder gekauft hat und dort die Leute weiter ausgenommen hat. Für die Römer änderte sich nichts, aber für Levi änderte sich alles. Er musste seinen Job aufgeben und von da an zog er mit Jesus als Prediger durch die Lande. Wir wissen sonst nicht mehr viel über ihn, ob er Familie hatte zum Beispiel oder nicht. Aber das wissen wir, dass Levi von dort an sein Leben Jesus ganz zur Verfügung stellte. Und wir wissen auch, dass er später, also Jahrzehnte später, den Märtyrertod gestorben ist für Jesus. So, und jetzt kommen wir dem mal ein bisschen näher, wer dieser Levi nämlich war. Dieser Levi war Matthäus. Matthäus, der Jünger. Matthäus, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Diese Begebenheit wird an drei Stellen berichtet. Bei Matthäus, bei Lukas und bei Markus. Und wenn man diese drei Berichte zusammennimmt, dann ist völlig klar, das ist Matthäus. Und wisst ihr, der Einzige, der den Namen Matthäus an dieser Stelle verwendet, ist er selbst. Das ist hochinteressant. Die anderen schreiben Levi. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen aus Höflichkeit, dass sie nicht unbedingt angesichts dieser schwierigen Vergangenheit, die er hatte, ihm jetzt so die Maske vom Gesicht reißen wollen. Die schreiben einfach, es war Levi. Und Levi selbst berichtet diese Geschichte, indem er seinen Namen, unter dem er dann in der Gemeinde bekannt wurde, reinschreibt, nämlich Matthäus. Und das zeigt auch, er steht zu seiner Vergangenheit. Er sagt, damit im Grunde ich, der Matthäus, bin dieser Levi. Und das war der Typ, der dann das Matthäus-Evangelium schreibt. Und dadurch erfahren wir doch noch ein bisschen mehr über Matthäus. Wir erfahren darüber, dass er von seiner Tradition her sehr genau das Alte Testament gekannt haben muss. Also das war wahrscheinlich kein Zufall, dass seine Eltern ihn Levi genannt haben. Ihr findet in keinem anderen Evangelium so viele Zitate aus dem Alten Testament wie in Matthäus. Er erklärt das mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Das sagt eine ganze Menge. Dieser Matthäus hat eine Menge vom Alten Testament offensichtlich gewusst. Und umso krasser dann dieser Gegensatz. Ne? Er heißt Levi, er kennt das Alte Testament ziemlich gut und er wird Steuereintreiber für die Römer und für die eigene Tasche. Ja? Das war schon ziemlich krass. Und das heißt, er kannte genau das Profil, dass Gott durch die Propheten von dem Retter, von dem Messias, von seinem Sohn, der mal kommen würde, gezeichnet hat im Alten Testament. Er kannte das genau. Und ich denke, das wird für ihn ein sehr, sehr starkes Argument gewesen sein, dass er sagt, Menschenskinder, all das, was die Propheten schreiben, ist an diesem Typen wahr geworden. Er ist in Bethlehem geboren, Da gibt es diesen Bericht von der Jungfrauengeburt, steht auch bei Jesaja 7, Bethlehem geboren, Micha 5. Er tut diese Wahnsinnswunder, die man auch nicht bestreiten kann. Übrigens, es hat damals zu Jesu Zeiten niemand gesagt, hey, das waren ja keine richtigen Wunder. Dazu war das einfach zu dramatisch. Und das war nicht so, wie man es jetzt manchmal bei so Scheinheilungsgottesdiensten sieht, wo die Leute erstmal das zu kurz geratene Bein dann ewig ziehen müssen, dann ist es doch nicht gesund oder so. Sondern Jesus hat ein Wort gesprochen und der Blinde wurde sehen und der Lahme schmiss seine Krücken weg. Und 5000 Leute auf einmal wurden ordentlich gespeist. Also die Wunder, es hat keiner die Wunder von Jesus in Frage zu stellen gewagt, weil sie einfach zu offensichtlich waren. Hat es nie vorher gegeben, nie nachher. Und Matthäus hat eins und eins zusammengezählt und gesagt, genau das wird der Messias tun. Er muss es eigentlich sein. Und er hat eins und eins und eins und eins zusammengezählt. Und das hat sicherlich krass dazu beigetragen, dass er davon überzeugt war, dass dieser Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Ich muss an einen Wissenschaftler aus unserer Gemeinde denken, an einen Medizinprofessor, der uns vor einiger Zeit erzählt hat, wie er Christ geworden ist. Und er war schon so mitten bei seiner wissenschaftlichen Arbeit. Und ist dann wegen eines Forschungsaufenthaltes nach Boston gegangen, also in die USA. Und dort in Boston hat ihn auf der Straße jemand angesprochen und ihn einfach zu einem Bibelkreis eingeladen. Und er sagt, das war ein bisschen peinlich, war ein bisschen komisch. Aber okay, gehst du mal hin und guckst mal, was die da so machen. Und dadurch ist er war damals schon in der medizinischen Forschung tätig und dadurch ist dieser Typ dann dazu gekommen, sich wirklich intensiv und regelmäßig mit der Bibel zu befassen. Und er hat uns gesagt, wissen Sie, was mich überzeugt hat? Mich hat am meisten überzeugt, dass diese ganzen alttestamentlichen Vorhersagen und Ankündigungen, dass die alle in dieser einen Person zusammenkamen. Und er hat das, klar, als, wenn du in der medizinischen Forschung bist, dann hast du viel mit Daten und Statistiken und Auswertungen und so zu tun. Und er hat gesagt, das war einfach, der Beweis war einfach zu stark. Dass so viele unterschiedliche Einzelpunkte über die Jahrhunderte hinweg gesammelt werden und dann in dieser einen Lebensgeschichte so zusammenkommen. Und er sagt, die konnten sich ja nicht untereinander absprechen. Die Propheten, die kannten sich ja auch größtenteils selbst gar nicht. Und dass das alles so stimmt. Und als ihm das klar wurde, hat er gesagt, das muss wirklich sein. Das kann man nicht irgendwie noch durch Zufall oder durch irgendwelche Sachen erklären. Das muss wirklich stimmen. Er muss wirklich Gottes Sohn sein. Und da hat er sich bekehrt. Dann hat er gesagt, Herr, ich bitte dich, nimm mich an. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und ich glaube dir, dass du recht hast mit dem, was du auch über mein Leben sagst und bitte rette mich. Also der hatte nun überhaupt keine große christliche Tradition. Er sagt, sein Vater wäre auch sein Leben lang auf der Suche gewesen und hätte das nie akzeptiert mit dem christlichen Glauben. So. Und dann hat er gesagt, gut, also meine Forschungszeit läuft hier bald aus. Ich muss zurück nach Deutschland und er musste ja sein Forschungsprojekt weiterführen. Und dann hat er überlegt, wo gehe ich jetzt hin? Ich glaube, er war ursprünglich in Münster gewesen, ne? In Münster gewesen. Und dann hat er gesagt, wonach suche ich jetzt den Ort, wo ich weiterarbeite, wo ich weiterforsche? Dann hat er gesagt, ich brauche eine Gemeinde. Und dann hat dieser Wissenschaftler gesagt, wo finde ich eine Gemeinde, in der ich mehr über die Bibel erfahren kann? Die hat er dann in Berlin gefunden. Und dann hat er danach entschieden, wo er seine Forschung weitermacht. Nämlich in Berlin, weil er da eine gute Gemeinde gefunden hat. Und dann ist er dorthin gegangen und hat dann auch eine super Forschungsstelle gekriegt an der Charité eine Zeit lang. Also es ist ein ganz berühmtes wissenschaftliches Krankenhaus in Berlin. Und dann ist alles so weitergegangen, dass er jetzt ist er ein Hannover-Professor und irgendwann dann in unserer Gemeinde gelandet. Aber was den überzeugt hat, war wahrscheinlich auch das, was Matthäus überzeugt hat. Einfach diese vielen unheimlich präzisen, genauen Ankündigungen, die sich alle in diesem einen Jesus erfüllen. Also das ist das Erste, ohne Vorbehalte mitgehen. Und das Zweite, was wir dann bei Matthäus sehen, ich meine, es stellt sich natürlich die Frage, was hat Matthäus eigentlich in Jesus gefunden, das ihn so überzeugt hat? Und die Antwort darauf gibt Jesus selbst, nämlich in Vers 15 bis 17. Und dann sind wir auch schon durch diesen Text. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten. Das waren viele, die ihm nachfolgten. Also aus dieser Truppe waren viele, die mal so im Schlepptau von Jesus waren und sich das neugierig anschauten. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer, also ihr wisst, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das war so, wir würden sagen, das religiöse Establishment, das waren die Hüter der Religion, die Jesus ziemlich kritisch beäugt haben. Das waren die Hüter der Tradition. Das waren die Hüter der frommen Tradition. Und sie haben gesagt, was will der da mit diesen Typen? Was gibt Jesus sich mit solchen Leuten wie mit diesen Zöllnern an? Und was hat Jesus gesagt? Die sagen zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Also die Zöllner waren so der Abschaum und deswegen wurden sie immer gleich auch mit diesem Zusatzausdruck Zöllner und Sünder belegt. Das waren so die Zöllner und die Prostituierten und dann kam fast nichts mehr. So war die Sichtweise der Leute. Und als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, gerecht zu berufen, sondern Sünder zur Buße, beziehungsweise Sünder zur Umkehr. Und damit erfahren wir, was Matthäus zu Jesus getrieben hat, nämlich er hat die Diagnose von Jesus akzeptiert. Also Jesus sagt das hier mit diesem Bild vom Arzt und vom Kranken. Und die Krankheit, von der Jesus spricht, ist an dieser Stelle natürlich keine körperliche Krankheit, sondern eine Krankheit des Herzens. Und Levi bzw. Matthäus hat Jesus einfach Recht gegeben. Er hat gesagt, jawohl, ich bin auch so ein Kranker, der den Arzt braucht. Und damit hat Matthäus etwas getan, was uns Menschen allen schwerfällt. Er hat nämlich zugegeben, dass er vor Gott ein Sünder ist, der Vergebung braucht. Die Pharisäer, die konnten sich das nicht vorstellen. Die konnten sich nicht vorstellen, dass ein heiliger Gott irgendwas mit Schuld und Sünde und Unrecht zu tun haben kann, dass er sich mit Leuten überhaupt abgibt. Und die konnten sich B nicht vorstellen, dass sie selber Sünder waren. Die haben gedacht, wir sind so schön religiös, wir halten so schön unsere Traditionen ein. Wir haben so eine weiße Weste, wir sind so lange in der Gemeinschaft dabei, wir sind schon als Säuglinge zum EC gegangen. Es muss mit uns eigentlich alles okay sein. Und Levi wusste, dass das nicht so. Und Levi hat Jesus einfach Recht gegeben. Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Leuten zu helfen, die zugeben, dass sie Hilfe brauchen. Ich bin gekommen, um den Leuten nahe zu sein und zu vergeben, die kapieren, dass sie Sünder sind. Und genau das ist bei dem Levi geschehen. Und deswegen ist der zweite Punkt, ohne Vorbehalte mitgehen. Zweitens, ohne Vorbehalte eingestehen. Nämlich, dass ich Sünder bin. So, und jetzt ist die große Frage, Leute. Warum? Wie kam Levi zu dieser Einsicht? Das wird uns im Einzelnen nicht geschildert. Aber eine Sache können wir wissen. Also hier wird nicht gesagt, ihm kam dann die große Erkenntnis, das und das ist nicht richtig in meinem Leben. Schaut mal, Matthäus hatte kapiert, dass Jesus glaubwürdig ist. Matthäus hatte einfach kapiert, der ist glaubwürdig. In dem erfüllen sich diese ganzen Vorhersagen, die Jahrhunderte vor den Propheten gekommen sind. Der tut, was er sagt und er sagt, was er tut. Und er meint es gut mit den Leuten. Und er hat einfach kapiert, dass Jesus glaubwürdig ist. Und da hat er Jesus Recht gegeben. Er hat einfach Jesus Recht gegeben. Auch in dem, was Jesus über seinen und unseren Zustand sagt, nämlich, dass wir Sünder sind. So, und das ist im Grunde genommen bis heute der Weg, auf dem ein Mensch kapiert, dass er Jesus braucht. Nämlich, wir müssen kapieren, dass wir ohne Jesus verloren sind. Das ist die ganz nüchterne Voraussetzung. Wir müssen Jesus Recht geben. Wir müssen kapieren, dass er glaubwürdig ist. Und Jesus hat ganz deutlich Tacheles geredet und gesagt, dass das Herz des Menschen böse ist von Jugend an. Dass der Dreck nicht von außen in uns reinkommt, sondern von innen aus uns rauskommt. Und das ist Gottes Diagnose über unser Leben. Dass wir, wenn Gott gerecht ist, wenn Gott nur gerecht ist, dass Gott uns dann gerechterweise in die Hölle schicken muss. Weil wir nach Gottes Maßstab, vor allem Heiligen Gott, so wie wir es nicht bestehen können, mit unserer ziemlich lockeren Haltung Gott gegenüber, dass wir ihm nicht vertrauen eigentlich, dass wir ihn nicht ehren wollen, dass wir die alten Egoisten sind, die vor allem ihre eigenen guten Sachen suchen, dass uns Gott schittegal ist, solange wir ihn nicht brauchen und dass wir ihn dann vielleicht mal aus der frommen Kiste holen wollen, wenn wir irgendwie in Not geraten sind oder wenn wir meinen, die eine oder andere Hilfe ganz gut brauchen zu können und dass wir im Grunde genommen, so sind wir Menschen, dass wir im Grunde genommen unser eigener Gott sein wollen. Wir wollen unser Leben so steuern, wie es uns gefällt und wenn Gott uns dabei helfen kann, ist er willkommen und wenn er uns stört, soll er bitte schön sich zurückhalten. Das ist unser Problem. Und Jesus hat total knallhart deutlich gesagt, dass das im Grunde genommen unser Aufruhr ist gegen Gott, der uns das Leben geschenkt hat, dem wir alles verdanken und der einen totalen Anspruch darauf hat, dass wir ihn ehren und ihm dienen und ihm lieben. Und das tun wir nicht. Und das ist unser Problem. So, und als Jesus kam und das predigte, waren seine größten Feinde die frömmsten Leute. Weil die eben dachten, sie würden durch das, was sie so an Religion so mitbringen und an Tradition und so, dass sie doch eigentlich bei Gott ganz gut dastehen würden und dass Jesus das doch würdigen müsste. Dass Jesus sagen müsste, Mensch, toll, ihr lest wenigstens eure Gebetbücher regelmäßig und ihr kümmert euch darum, Almosen zu geben und so. Ihr seid zwar auch so Menschen, wie Menschen sind, aber ihr seid schon mal besser als die anderen. Das hat er eben nicht gesagt, weil es ihnen nicht geholfen hätte und weil es auch nicht die Wahrheit war. Und Matthäus beziehungsweise Levi gehörte zu denen, die gesagt haben, Herr, ich brauche deine Vergebung. Wisst ihr, worin der entscheidende Unterschied zwischen, das finde ich noch ganz wichtig, zwischen Levi und den Pharisäern bestand? Das war, die unterschieden sich nicht in erster Linie, dass die einen sozusagen kriminell selbstgerecht waren, der Levi, und die anderen religiös selbstgerecht waren, wie die Pharisäer. Sondern der Unterschied zwischen den beiden war, dass die einen sich nicht für Sünder hielten und sagten, Mensch, wir sind eigentlich gut und Gott muss mit uns doch ziemlich zufrieden sein und es ist eigentlich ganz okay mit uns. Und dass der andere kapiert hat, wenn Gott gerecht ist und wenn Gott mal wirklich sein Urteil fällt über mein Leben, dann bin ich verloren. Dann werde ich auf ewig von ihm getrennt sein. Das hat Jesus knallhart Hölle genannt. Und dann ist mein Leben im Grunde genommen gescheitert und irgendwie in die völlig falsche Richtung abgedriftet. So, und das muss ihm in dieser Zeit irgendwie klar geworden sein. Und darum hat er sich zu Jesus bekehrt. Und Leute, das ist bis heute genauso. Wenn ein Mensch Christ wird, muss er zu dieser Erkenntnis irgendwie kommen, dass er kapiert, ich brauche Jesus und seine Vergebung, weil ich im Grunde genommen ein Verbrecher gegen den Gott bin, der mir alles geschenkt hat. Weil ich dessen Liebe mit Füßen getreten habe, weil ich den im Grunde genommen ignoriert habe, weil ich den vielleicht benutzt habe als letzte Nothilfe, wenn gar nichts anderes mehr ging. Aber ich brauche deine Vergebung. Und wisst ihr, heute wird manchmal so getan, wenn man versuchen will, Leute so für die christliche Sache zu gewinnen, dass man sagt, du könntest noch ein viel tolleres Leben haben. Du könntest noch ein viel spannenderes Leben haben, du könntest noch ein viel leichteres Leben haben. Jesus, nimm doch Jesus mit dazu zu deinem Leben. Dann bringt er mal so richtig Schwung in deine Mühlekiste und dann wird alles ein bisschen besser und so. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Jesus den Leuten geprägt hat. Jesus hat nicht gesagt, Leute, nehmt mich noch mal ein bisschen mit dazu. Ich kann es für euch noch ein bisschen fetziger machen und noch ein bisschen cooler und noch ein bisschen spannender. Sondern er hat gesagt, ihr braucht mich als Retter. Das ist nämlich das zweite Wort. Ihr braucht mich als Retter, der euch eure Schuld vergibt. Ihr braucht mich als den, der euch davor bewahrt, in der Hölle zu enden und der es euch ermöglicht, in den Himmel zu kommen. Ihr braucht mich als den, der euch zu Gott zurückbringt. Das ist der Punkt. Und das hat Levi kapiert. Und jeder, der heute Christ wird, kapiert das auch. So, und dann das Letzte, was wir hier sehen, und das ist so schön, dass nämlich, als das dann gelaufen war, der Folgendes gemacht hat. Er hat Leute eingeladen. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tische war, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten. Das heißt, er hat ein großes Fest gegeben. Und er hat dieses Fest benutzt, wozu? Dass seine Kollegen und Kumpel aus seiner früheren Zeit Jesus kennenlernen konnten. Und das ist das Dritte, was wir hier sehen, ohne Vorbehalte mitgehen. Ohne Vorbehalte eingestehen, nämlich dass ich vor Gott schuldig bin, und ohne Vorbehalte nach anderen sehen. Das heißt, plötzlich war ihm das ganz wichtig, dass die anderen auch Jesus kennenlernen. Plötzlich kapierte er, Menschen brauchen Jesus. Und wisst ihr, das ist im Grunde genommen wenn wir Christen werden, ist das eine der Sachen, die sich ziemlich schnell ändert in unserem Leben, dass wir plötzlich kapieren, was die Menschen, mit denen wir zu tun haben, dringendsten brauchen, egal ob das unsere Eltern sind oder unsere Schulkollegen oder Kommilitonen an der Uni oder Kollegen im Betrieb oder wo auch immer, Menschen brauchen Jesus. Wenn einer Christ wird, ist es das, was zu den ersten Sachen gehört, die ihm klar werden. Ich habe Jesus gebraucht und Logo brauchen die anderen ihn auch. Wenn sie ihre Schuld loswerden wollen, wenn sie ewiges Leben kriegen wollen, wenn sie Gott zum Vater bekommen wollen, wenn sie wirklich wieder mit dem sie alles verdankt, ins Reine kommen wollen. Und der Liebe, der nutzt das. Der muss uns wahrscheinlich ein ziemlich großes Haus gehabt haben, denn er hat ja gut verdient nach allem, was wir wissen. Und der hat einfach eingeladen. Er hat gesagt, Leute, kommt. Und ich bin ziemlich sicher, er wollte vor allem, dass sie Jesus kennenlernen. Und egal, ob das eine Abschiedsfete war, weil er da seine Zollstation verlassen hat, oder ob er die eingeladen hat, weil er sich bekehrt hatte. Er wird gesagt haben, Hauptsache, sie kommen. Und dann wird er wahrscheinlich einige Takte zu dem gesagt haben, was bei ihm in den letzten Tagen gelaufen war. Und dann wird er gesagt haben, jetzt fragt ihn selbst, jetzt habt ihr die Chance, jetzt könnt ihr neben Jesus sitzen, jetzt könnt ihr auf Jesus zugehen und jetzt könnt ihr selber das erfahren, was auch ich bekommen habe. Und ich denke, an diesem Leben können wir sehr gut sehen, was es eigentlich bedeutet, Jesus zum Retter zu bekommen und nicht nur einfach einer Tradition zu folgen. Eine Tradition reicht nicht, eine Tradition hält nicht durch. Eine Tradition, irgendwann sagt man, oh, jetzt habe ich so lange diese Tradition gemacht und irgendwie bringt es auch irgendwie das nicht mehr so. Es ist ja nur eine Tradition. Wenn es mich irgendwelche Opfer kostet, wenn es mich irgendwas kostet, was ich eigentlich nicht so gerne hergeben will, es ist ja nur eine Tradition, dann wirst du es nicht machen. Sondern du wirst Jesus wirklich nur nachfolgen, wenn du kapierst, dass er der Retter ist, den du brauchst. Und wenn das so ist, wenn wir zu Jesus gekommen sind als unserem Retter, Jesus ist ja auch der Herr, er ist ja Sohn Gottes, dann können wir nicht sagen, also Jesus, ich lasse mich von dir retten, aber ansonsten lass mich in Ruhe. Sondern wenn du zu Jesus kommst, dann kommst du zu dem lebendigen Jesus, der Sohn Gottes ist. Also das muss man sich mal klar machen. Der deswegen, wie das Neue Testament sagt, der Herr ist, er ist der König. Er ist da, der, also wenn du zu Jesus kommst, dann kommst du zu dem, der den Anspruch hat, über dein ganzes Leben zu bestimmen. Und dann ist auch diese logische Folge, wie du sie bei Matthäus, bei dem Levi siehst, dass du dann auch fragst. Jesus, wie kann ich dir dienen? Wie kann mein Leben dir wirklich zur Verfügung stehen? Also Christsein ist nicht so eine christliche Tradition zu haben und das dann irgendwie so leidlich mit durchzuziehen und ansonsten mein Leben so zu leben, als ob ich kein Christ wäre. Sondern wenn du zu Jesus gehörst, dann bestimmt er über dein Leben. Natürlich sind wir Menschen, das haben Petrus und Paulus und so weiter auch erlebt, solange wir hier auf dieser Erde sind, immer unvollkommen. Jeder Christ entdeckt bei sich auch noch ganz schön viele Punkte, ich weiß, wovon ich rede, wo man sagt, Menschenskinder, da bist du noch ganz schön inkonsequent, da bist du doch in der Gefahr, sozusagen in deinem kleinbürgerlichen Idyll irgendwo dich zurückzuziehen und so nach dem Motto, Hauptsache, ich habe meine Ruhe und was mit den anderen passiert, ist mir völlig egal. Diese Gefahren gibt es natürlich immer auch, wenn wir echte Christen sind, aber Gottes Wort rüttelt uns dann immer wieder wach und sagt, hey, Christus ist dein Herr, du gehörst ihm und bedenke, dass du ihm alles verdankst, dein Leben, dass er dir deine Schuld vergibt, dass du Gott zum Vater kriegst, dass du ein gutes Gewissen bekommst, dass du in den Himmel kommen darfst. Du kriegst so viel, dass er dir ewiges Leben schenkt. Und wie kann ich dir Jesus dienen? Und ein Leben mit Jesus, es gibt ja dieses schöne Zeichen, ne? 24-7, das kennt ihr. Christsein ist so ein 24-7-Ding, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Entweder unser Leben gehört Jesus oder unser Leben gehört Jesus nicht. Ist ja mit der Ehe genauso. Das ist auch eine 24-7-Ehe. Also entweder wir sind 7 Tage die Woche verheiratet oder wir sind es nicht. Ich kann nicht sagen, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag verheiratet und Dienstag und Donnerstag und Sonntag habe ich meine Ruhe oder so. Sondern das ist eine 24, das traue ich nur zu sagen, weil meine Frau da ist. Ja, das ist eine 24-7. Geschichte. Und genauso ist es mit Christsein. Entweder du bist verheiratet oder du bist nicht verheiratet. Entweder dein Leben gehört Jesus oder dein Leben gehört nicht Jesus. Und wenn dein Leben Jesus gehört, dann kann ich dir aber sagen, dann wird es auch spannend. Und dann hat er auch einen Plan für dein Leben. Du kriegst den nicht immer gleich raus. Das geht mir und jedem anderen Christen auch so. Manchmal fragt man sich, Herr, was soll jetzt die nächste Entscheidung sein? Und wie kann dieser Tag heute am besten genutzt werden? Und manchmal wissen wir es ziemlich klar und manchmal ist das nicht gleich ganz so klar. Aber Jesus hat gesagt, dass er uns führt und dass er dem, der ihn aufrichtig fragt, auch vor allem hier in seinem Wort die entsprechenden Antworten gibt. Die Frage ist, die du dir in deinem Herzen ganz ehrlich stellen musst und die auch kein anderer für dich beantworten kann, weil ja auch außer Jesus kein anderer dir ins Herz schauen kann, ist schlichtweg die, ob Jesus für dich der Retter ist oder nur eine Tradition. Das heißt, ob du schon mal so zu ihm gekommen bist, dass du gesagt hast, Herr, ich brauche deine Vergebung. Und ich weiß, dass du der Einzige bist, der mir vergeben kann, weil du die Strafe, die ich eigentlich verdient hätte, auf dich genommen hast, als du am Kreuz für uns gestorben bist. Ich weiß, dass das wahr ist, dass das gültig ist, weil du wirklich auferstanden bist. Weil du damit gezeigt hast, dass du alle Macht hast und dass du der Herr bist. Und Jesus, mein Leben soll dir gehören. Und ich bin auch bereit, meine Bequemlichkeiten aufzugeben. Ich bin bereit, dich zu fragen, wie ich mein Leben gewissermaßen neu sortieren soll. Ich bin bereit, dich zu fragen, in welche Richtung es gehen soll mit meinem Job. Ich bin bereit, wirklich dir die Führung meines Lebens anzuvertrauen. Ich bin bereit, das zu tun, was du in deinem Wort sagst, nämlich, dass ein Christ nur einen Christen heiraten soll. Einfach weil das nicht passt, wenn sozusagen an der wichtigsten Stelle, nämlich wo es um das Verhältnis zu Gott geht, die beiden in zwei verschiedene Richtungen ziehen. Und deswegen sagt die Bibel ganz klar, zum Beispiel 2. Korinther 6, Vers 14, du sollst nicht am fremden Joch ziehen mit dem Ungläubigen. Das heißt, ein Christ kann nicht an die, und es gibt keine engere menschliche Verbindung als die Verbindung zwischen Mann und Frau. Ein Christ, das sagt Jesus ganz deutlich, soll nicht an dieser menschlich wichtigsten Stelle sich mit jemandem zusammentun, der bei der wichtigsten Frage, nämlich wer ist Gott, wer ist Jesus, in eine andere Richtung zieht. Und es ist was anderes, wenn zwei Leute heiraten, solange sie noch keine Christen sind, und dann bekehrt sich einer. Das ist ja eine völlig andere Situation. Dann sagt die Bibel auch sehr deutlich, na klar, sollen die zusammenbleiben und der Christ soll die Christen nicht verlassen. Aber solange ich diese Entscheidung gewissermaßen noch vor mir habe und Christ bin, sagt die Bibel mir ganz klar, was vor Gott richtig ist. Und Leute, ich kann euch da auch nur wirklich viel Mut machen, euch dringend ans Herz legen, das ernst zu nehmen, was die Bibel da sagt. Ich weiß, wie viel Leid, wie viel Traurigkeit, wie viel schwierige Dinge dann Leute sich aufbürden, wenn sie an dieser Stelle sagen, ich weiß es besser als Gott in seinem Wort. Und außerdem ist es auch natürlich ein krasser Ungehorsam, wenn wir wissen, dass Jesus das so deutlich macht in seinem Wort und wenn wir dann in eine andere Richtung ziehen. Aber das ist nur ein Beispiel von vielen. Das heißt, wenn Jesus wirklich nicht nur eine Tradition für mich ist, sondern mein Herr, dann hat er den Anspruch darauf, mein Leben zu bestimmen. Und das muss man sich eben überlegen, bevor man Christ wird. Bin ich wirklich bereit, in dieser Weise mich an Jesus zu binden? Ich kann nicht zu Jesus kommen wie zu einem Therapeuten und sagen, ach, hier brauche ich eine kleine Reparatur und dort läuft mein Leben gerade nicht so, kannst du mir nicht ein bisschen helfen? Ansonsten mache ich so weiter wie bisher. Sondern zu Jesus kannst du nur entweder ganz kommen oder gar nicht. Wir hatten damals so einen Spruch, das war so ein Aufkleber, den haben wir uns auf unsere, was weiß ich, Terminkalender oder so geheftet. Der stand so, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und das ist das, was Levi hier erfahren hat. Und was er auch kapiert hat. Und ich will euch einfach Mut machen, an dieser Stelle ehrlich zu sein, zu euch, ehrlich zu euch selbst. Das ist ja nicht eine Sache, die andere Menschen in erster Linie was angeht, sondern das ist eine Sache zwischen dir und Jesus. Und du schuldest dir auch keinen Menschen Verantwortung erstmal, sondern allein Jesus. Er fragt dich und er will dein Leben genauso unter seine Führung nehmen, wie er das von Levi genommen hat und wie er mein Leben und das Leben sicherlich auch von etlichen, die hier auch sitzen, unter seine Führung genommen hat. Und ich kann euch nur sagen, dass das ist die einzig vernünftige Entscheidung, die man an dem Punkt treffen kann. Das ist manchmal ganz schön hart, weil Jesus uns auch manche Wege zumutet, die nicht leicht sind, aber man will nicht zurück. Also wer wirklich zu Jesus gekommen ist, der wird nicht sagen, hätte ich es doch nicht gemacht. Lass mich noch kurz beten und dann können wir, wenn ihr noch Fragen habt, können wir über die noch sprechen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du den Levi damals gerufen hast und dass du uns rufst. Und dass du wirklich bist. Dass wir nicht hier, wenn wir über den Glauben reden, irgendwie eine alte Tradition am Leben halten. Dass wir nicht irgendwelche alten Rituale noch machen, weil das unsere Vorfahren gemacht haben oder so. Sondern du bist der lebendige Herr und du redest zu uns in der Bibel sehr deutlich. Du sagst uns, woran wir sind und du sagst uns auch, was unserem Leben bevorsteht, was aus unserem Leben wird, wenn wir es mit dir leben und wenn wir es ohne dich leben, Herr. Und ich danke dir, dass du das größte Problem, was uns kaputt macht, besiegt hast, nämlich unsere Schuld, unsere Gottlosigkeit und dass wir die loswerden können bei dir, Herr. Und dass, wenn Tag für Tag immer wieder was dazukommt, dass wir das immer wieder an dich abgeben dürfen. Und danke, dass du auch einen guten Plan für unser Leben hast, Herr, dass du weißt, was gut für uns ist, was wir brauchen. Herr, und du weißt, in welchen Entscheidungssituationen jeder von uns steht. Jetzt auch die jungen Leute hier, Herr, du weißt, wer sich für einen Beruf entscheiden muss oder einen Schulwechsel oder wer vor der Frage steht, sich zu befreunden. Herr, du kennst unsere ganzen Sachen. Und ich bitte dich, hilf jedem, dass er sein Leben ganz dir zur Verfügung stellt. Und dass er dann auch erfährt, wie du ihn führst und dass du es gut mit uns meinst. Hab Dank dafür. Amen.